Wie lange geht eigentlich das Allergikerjahr? Von Januar bis Dezember. Na dann, viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Also Magnus, erst im Alter sind meine Allergien stärker geworden, sodass mein letztes Jahr über wirklich quasi den Sommer die ganze Zeit meine Nase zu war. Und jetzt schlägst du eine Folge vor, wo du mir so richtig die Laune verderben möchtest.
Ich habe mir selber auch die Laune verdorben.
Ach so.
Teile davon waren mir neu, aber tut mir leid, wir kriegen die Realität ja nicht weg, wenn wir die Augen zumachen. Kopf im Sand ist keine wirkliche Politik.
Ja, da hast du recht. Also ich wusste gar nicht, dass man überhaupt so vom Allergikerjahr spricht. Naiv wie ich war, habe ich gedacht, naja, Dinge blühen ja nur überhaupt im Frühling und dann gibt's im Sommer irgendwas und im Herbst stirbt ja wieder alles. Also hat man dann doch wenigstens vom Herbst bis zum Frühling über den Winter seine Ruhe. Aber das scheint nicht so zu sein.
Nee, also das Jahr weitet sich aus und in diesem Jahr fing es mit Hasel im frühen Januar schon an. Also im frühen Januar.
Also jetzt in 2025?
Ja, ja.
Anfang Januar Hasel.
Genau, also nicht jetzt, Ende Januar oder Anfang Februar, wann eben auch wir die Folge ausstrahlen, sondern eben Anfang Januar.
Und der Grund ist, dass wir wärmere Temperaturen haben wegen Klimawandel und so?
Nee, kommen wir noch zu, sind verschiedenste Gründe. Und das Jahr endet, das Allergikerjahr, also das Heuschnupfenjahr, endet dann im Dezember mit der Purpurerle. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber jedenfalls gibt es selbst dann noch Samen in der Luft.
Also Erle ist erstmal ein schöner Baum, vielleicht ist die Purpurerle ganz besonders schön, aber das freut dann den Holzwerker und nicht den Allergiker.
Hasel ist auch schön, nur eben nicht dann.
Stimmt.
Ja. Und ich hatte diesen Effekt auch schon mal bei mir beobachtet, dass ich wirklich irgendwie so anfing, so rumzuschniefen und es war aber einfach noch kalt draußen.
Ja.
Und das ist eben einfach kein sicherer Hinweis mehr. Also das Jahr ist länger geworden. Also um nicht zu sagen, das Jahr ist durchgehend geworden.
Wow, jetzt sind ja nicht alle Leute gegen alles allergisch.
Das ist korrekt, ja. War das schon die Frage?
Sag mal so, vielleicht kann man sich quantifizieren, aber gibt es Menschen, die dann wirklich von Januar bis Dezember auch reagieren auf diese Pollen oder ist das eher ungewöhnlich?
Nein, das glaube ich nicht. Also wir sind trotzdem allen noch spezialisiert.
Ja, okay.
Aber es gibt eben mehrere Sachen, die sich verändern. Und das eine ist eben, dass der Kalender sich ausweitet, dass die Monate sich ausweiten. Das zweite ist, dass es auch tatsächlich an den einzelnen Tagen mehr Pollen gibt. Also es gibt mehr Pollen. Es gibt nicht nur Pollen der Birke jetzt zu diesem Zeitpunkt, sondern es gibt mehr Pollen der Birke als früher.
Also real gibt es aber jetzt noch keine Birkenpollen.
Nein, okay. Aber es ist eben nicht nur die Ausweitung, sondern es ist eben auch noch die schiere Menge.
Ja.
Und diese Pollen enthalten mehr Allergene als früher. Also die Pollen selber sind etwas schlimmer geworden. Warum ist das so? Sie verändern sich, das sind aber Allergene, die eigentlich für die Pflanzen wichtig sind, ihrerseits im Kampf gegen Krankheitserreger. Und diese Stoffe gegen Krankheitserreger der Bäume oder der Pflanzen überhaupt, die sind für uns eben Allergen. Und die werden auch konzentrierter sozusagen. Also insgesamt wird das Heuschnupfenjahr für Leute, die Heuschnupfen haben oder eben Allergien haben, zunehmend unangenehm.
Also, wenn ich das richtig verstehe, Dinge blühen früher, sie schütten mehr Pollen aus und die Pollen sind schlimmer für Allergiker.
Genau. Das Frühere führt dazu, dass wir, vor allen Dingen, wenn wir früh im Leben damit konfrontiert werden, also wenn Kinder damit konfrontiert werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit Heuschnupfen reagieren, eben größer, dass wir irgendwann allergisch reagieren, größer. Das heißt also, das ist schon ein Problem. Die Zahlen werden schlimmer. Und das werden sie eben durch den Klimawandel.
Aha. Wusste ich doch.
Ja, ja, natürlich, klar. Das werden sie bei uns dann eben in den Städten oder überhaupt durch Luftverschmutzung. Und bei dem Klimawandel ist es vor allen Dingen die Trockenheit. Also die Trockenheit führt dazu, dass Pflanzen in einen Krisenmodus kommen, also ungewohnte Trockenheit.
Aha, okay.
Und dass die Pflanzen dann in dieser Krisensituation reagieren.
Also quasi, die fahren ihr Immunsystem hoch sozusagen?
Nee, die fahren ihr Fortpflanzungssystem hoch.
Ah, okay.
Ne, also wenn es dir schlecht geht, dann wird es sich wenigstens fortpflanzen, wenn es irgendwie geht. Ich kannte von früher den Begriff.
Ja, komisch, sorry, aber muss ich sagen, wenn es mir richtig schlecht geht, da denke ich nicht daran, mich jetzt noch fortzupflanzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. So mit 41 Fieber.
Und daraus können wir zwanglos schließen, dass du keine Pflanze bist.
Ja, danke.
Genau. Also man spricht von Stressreaktionen der Pflanzen. Ich kenne von früher, aber das ist, glaube ich, nicht ganz dasselbe. Ich habe dann im Medizinstudium im Biologiekurs den Begriff Angsttriebe gelernt. Den fand ich so naheliegend, dass ich ihn sowohl verstanden als auch dann behalten habe. Angsttriebe heißt einfach, ist eine Pflanze, du hast den Eindruck, oh, der geht super, die bildet lauter weitere Knospen oder so. In Wirklichkeit geht es ihr aber ganz schlecht und sie bildet deswegen die Knospen, weil sie eben noch etwas fürs Überleben oder fürs Fortpflanzen tun will.
Das erinnert mich jetzt an einen, ich glaube, ist das in dem wunderbaren Buch Ein gutes Omen, glaube ich, wo ein Dämon, der auf der Erde lebt, unheimlich tolle Pflanzen hat, aber nicht, weil er sich so gut um sie kümmert, sondern weil er ihnen immer droht. Kann auch sein, dass es in Dirk Gently von Douglas Adams ist. Einem dieser Bücher, da sagt er immer, pass mal auf, wenn du jetzt nicht ordentlich blühst, dann schmeiß ich dich mal weg oder dann fackelt hier deine Triebe ab oder so. Und die Pflanzen sprießen und sprießen und sprießen. Das würde ja zu den Angsttrieben passen.
Genau, das sind Angsttriebe im engsten Sinne des Wortes. Und den Begriff gibt's eben wirklich, aber es reicht nicht aus, den Pflanzen mit Worten zu drohen, sondern man muss es mit Trockenheit oder Ähnlichem tun.
Ja.
Und dann reagieren sie entsprechend. Und ich habe eine lustige Sache gehört für dich als Berliner.
Ja.
Ob eine Pflanze genug Wasser hat, ob sie im richtigen Boden steht oder so, hängt ja auch vom Ort ab, nicht nur vom Klimawandel, sondern wenn du Pflanzen an einen falschen Ort pflanzt, dann hat die ja auch ein Problem. Und ich habe ein tolles Interview mit einer Umweltmedizinerin gelesen, die gesagt hat, naja, der Potsdamer Platz, der ist ja, glaube ich, in Berlin.
Ja.
Der Potsdamer Platz steht voller Birken. Mhm. Tut er das nach deinem Dafürhalten?
Nein. Also voller Birken, vielleicht gibt es da auch irgendwo Birken, aber der Potsdamer Platz ist für mich eher eine Betonwüste.
Hintenrum an diesem Wasser entlang, da stehen schon Bäume, ich weiß aber nicht, was für welche.
Kann schon sein, müsste ich nachsehen, ja?
Genau, wir nehmen das einfach mal so hin, der Potsdamer Platz, da stehen also viele Birken und Birken stehen am liebsten im Moor und am Potsdamer Platz gibt es ja gar kein Moor. Also insofern...
Gottlob, gibt es da kein Moor.
Also insofern reagieren die Pflanzen dann eben auf einen für sie ungünstigen Ort, an den sie sich nicht selber gebracht haben.
Sei mir nicht böse. Ich habe schon sehr viele Birken in meinem Leben gesehen. Florierende Birkenwälder, die nicht im Moor oder nah an einem Moor waren.
Warte mal, in Finnland gibt es viele Birken. Und ich glaube, dass der Boden in Finnland sehr
sauer ist. In Russland gibt es auch viele Birken, aber in meinem Vorgarten gibt es auch Birken.
Ich zitiere nur die Tatsache, dass diese Pflanzen an einem Ort sind, für den sie eigentlich nicht gemacht sind. Und dass sie eben entsprechend auch reagieren. Und wir hatten ja eben schon festgestellt, dass Pflanzen, die einen sehr guten Eindruck machen, möglicherweise den Eindruck nicht machen, weil es ihnen gut geht, sondern weil sie Angst haben.
Ja, das kann sein. Ja. Ne?
Keine Ahnung. Aber jedenfalls, diese Veränderungen gibt es und es gibt sie deutlich. Und diese Veränderungen führen eben zu immer mehr allergischen Reaktionen. Und das tun sie eben wirklich messbar.
Ja, und du bist jetzt auch Allergiker? Habe ich deinem Leid und deinem... Du schniefst jetzt. Du bist jetzt nicht gerade gegen Purpurerle allergisch.
Jetzt bin ich gegen... Wahrscheinlich habe ich auf irgendwelche Grippeviren oder so reagiert. Das weiß ich nicht genau. Aber nee, Allergien sind das jetzt nicht. Aber interessant ist eben die Tatsache, dass umgekehrt jetzt gesehen, also das war jetzt sozusagen die Ursache, was verändert sich für Heuschnupfenmenschen? Wobei Heuschnupfen ja ein doofer Begriff ist. Ne? Der bezieht sich ja nicht nur auf Heu, sondern eben auf...
Genau. Und Heuschnupfenmenschen ist sowieso auch ein komischer Begriff.
Genau, es bezieht sich auf alles, was da kreuzt und fleucht und kreucht und fleucht.
Magnus hat mir vor der Aufnahme gesagt, falls er nicht ganz so eloquent ist wie sonst, liegt es eben daran, dass er das Gefühl hat, er bekommt eine Erkältung. Also das als Erklärung für hier Kreuti und Pleuti oder was da jetzt gerade.
Kreti und Pleti oder so.
Genau.
Aber die Zahlen steigen halt eben. Wir haben 30-40% Menschen, die von Allergien betroffen sind. Und das ist mehr als früher. Und dann gibt es ja noch diesen unangenehmen Begriff der Kreuzallergien. Sagt ihr das was, der Begriff?
Jesus hatte eine Kreuzallergie, oder?
Ta, 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 ta. Kreuzallergie heißt schlicht und einfach. Also erstens, ich weiß, wenn ich drüber nachdenke, nicht, woher der Begriff Kreuz kommt. Was ja lustig ist, weil man den Begriff jahrzehntelang benutzt und am Ende stellt man fest, was heißt das überhaupt? Inhaltlich heißt es, dass du gegen einen Stoff allergisch bist. Und dann automatisch gegen einen zweiten auch. Also es ist zum Beispiel so, wenn du gegen Birkenpollen allergisch bist, reagierst du in der Regel auch auf Äpfel allergisch.
Moment. Also genauso habe ich das auch schon gehört, aber das ist ja eben komisch. Also entweder ich habe eine bestimmte Allergie und dann bin ich einfach per Definition gegen zwei Stoffe allergisch. Aber so scheint es ja nicht zu sein. Sonst hättest du ja nicht gesagt, in der Regel ist man dann auch auf Äpfel allergisch. Also es gibt Leute, die sind dann nur auf Birken allergisch?
Soweit ich weiß, sind alle darauf allergisch, auf beide.
Ah ja, okay.
Diese Angabe ist ohne Gewähr.
So, und dann heißt es ja nur deshalb Kreuzallergie, weil man dann gegen Birken noch stärker allergisch ist als gegen Äpfel?
Nee, das heißt einfach nur, wenn du feststellst, dass du gegen Birken allergisch bist, dann kannst du bei der Testung direkt Apfel daneben machen und wirst feststellen, dass du dagegen auch allergisch bist.
Okay.
Das weiß man in der Regel.
Was blöd ist, wenn man gerne Äpfel isst, Birken isst man ja in der Regel nicht.
Naja, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass du gegen Birken allergisch bist, weil du dann A, weißt, dass wenn du unterwegs bist und die Nase schnieft dauerhaft, dann guckst du in einen Pollenkalender, dann stellst du fest, aha, jetzt ist gerade Birke, ich habe auf Apfel reagiert, das weiß ich, dann bin ich wahrscheinlich eben auch gegen Birkenpollen allergisch.
Okay.
Und dann hast du wiederum ja zwei Möglichkeiten. Entweder du ziehst dich in dein Zuhause zurück und verlässt für 2 Monate nicht mehr das Haus oder du machst eine Desensibilisierung und die funktioniert ja.
Ja, dann erklär mal, wie geht die Sensibilisierung?
Zunächst mal musst du feststellen, was für Allergien du hast. Das machst du, indem du einfach am Unterarm so kleine Tropfen von Allergenen auftropfst und dann mit einer ganz kleinen Nadel sozusagen die Haut anritzt.
Es gibt, glaube ich, auch einen Bluttest, wenn man keine Lust hat, irgendwie diese Pusteln zu haben, oder?
Ja, aber dieser Bluttest ist teuer.
Ja, du, aber wir haben es doch, Magnus.
Ja, aber ich glaube nicht, dass er von der Kasse, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass er von der Kasse bezahlt wird. Also funktionieren tut das andere ausdrücklichst auch. Und dann weißt du, gegen was du allergisch bist. Mhm. Also wenn du jetzt nur gegen, ich sag mal, bei Nahrungsmitteln auf Haselnüsse allergisch wärst, bei Nahrungsmitteln.
Ja, ja.
Da könnte man ja nun auch sagen, gut, also ich gehe dem aus dem Weg, das kriege ich schon hin. Das ist bei Pollen natürlich ungleich schwierig.
Schwierig, genau, ja.
Und dann kannst du schlicht und einfach dich desensibilisieren lassen, indem dein Körper kleinste und dann immer größere Mengen dieses Stoffes ausgesetzt wird.
Aber ich bin doch sowieso das ganze halbe Jahr oder was weiß ich diesen Stoffen ausgesetzt.
Nee, man fängt dann mit einer kleinen Menge an.
Aber wie?
Keine Ahnung.
Also macht man das dann im Winter? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich nehme stark an, man macht es in einer Zeit, in der die nicht unterwegs sind.
Okay.
In der du dem Stoff nicht ausgesetzt bist. Beziehungsweise man würde dann eben bei Nüssen oder so vermutlich dir verbieten, Nüsse zu essen. Wie es genau läuft, weiß ich schlicht nicht.
Okay.
Aber es funktioniert.
Okay. Hast du es schon mal gemacht? Nee, sonst
hättest
du es ja gewusst.
Sonst würde ich es wissen. Okay. Nein, nein.
Ja, ja.
Aber es funktioniert. Und insofern gibt es schon viele Gründe, bei dem Verdacht auf einen Heuschnupfen festzustellen, ob das wirklich einer ist und auf welche Stoffe das ist. Denn das wird von alleine in der Regel nicht besser, sondern schlechter.
Ja.
Und insofern ist Abwarten eigentlich auch keine gute Lösung. Und dann gibt es eben noch die uralte Theorie, dass wir heute häufiger Allergien haben, weil wir einfach sauberer aufwachsen. Weil unser Immunsystem nicht die Chance hat, Dinge in einer natürlichen Mischung oder wie auch immer kennenzulernen. Dass wir also nicht auf dem Bauernhof aufwachsen. Und da scheint wirklich was dran zu sein, weil Kinder vom Land weniger Allergien haben als Kinder aus der Stadt. Also es spricht viel dafür, nicht mit Sagrotan hinter dem eigenen Kind herzulaufen. Und es spricht viel dafür, häufig draußen zu sein. Und es spricht ebenfalls viel dafür, draußen mit Tieren Kontakt zu haben. Das können Ponys auf dem Reiterhof sein oder eben auch Tiere auf dem Bauernhof.
Wobei auch Leute auf dem Land, die auf dem Bauernhof aufgewachsen sind, ab und zu Allergien haben.
Ja.
Ja.
Aber wenn sie deutlich seltener Allergien haben, ist es natürlich trotzdem ein Argument.
Klar.
Dafür. Also wahrscheinlich ist es traurig, dass ein Urlaub auf dem Bauernhof mit kleinen Kindern nicht von der Kasse bezahlt wird. Aber trotzdem ist es ein sinnvoller Urlaub.
Ich bin nicht sicher, ob ein Urlaub auf dem Bauernhof reicht.
Ich auch nicht.
Also ich zum Beispiel war über viele Jahre, ich glaube bis ich 12 war oder so, mit meinen Eltern 3 oder 4 Mal in so einer ganz kleinen, schäbigen Ferienwohnung, die wir hatten, in Baden-Württemberg in der Nähe von Freiburg. Und ich war da nur draußen und da waren ganz viele Tiere und da war ganz viel Natur und so weiter. Und ich habe ja jetzt auch im mittleren Alter, sage ich mal, nett zu mir selber, einen Heuschnupfen entwickelt.
Aber du weißt natürlich nicht, ob es schlimmer wäre, wenn du es damals nicht gemacht hättest. Das wäre eine interessante.
Oder besser wäre, wenn ich es länger gemacht hätte. Kann ja auch sein.
Zum Beispiel. Es wäre eine interessante Frage tatsächlich, ob tatsächlich regelmäßige, aber kurze Kontakte schon hilfreich sind oder nicht. Wahrscheinlich gibt es ja kein Entweder-Oder. Wahrscheinlich gibt es keine Trennschärfe.
Na gut, aber ich habe Katzen, bin ja hier auch in der Natur, nur nicht so in der Natur-Natur. Und zu den Sachen, vor denen ich allergisch bin, habe ich natürlich immer Kontakt. Also die Birke ist ja nicht erst seit gestern da.
Nee, aber es wäre interessant, wirklich festzustellen, ob Kinder, die in der Großstadt ohne großen Garten oder so groß werden, tatsächlich substanziell häufiger Allergien haben als das Kinder, die gelegentlich zumindest rauskommen. Gelegentlich. Dass Kinder aus der Stadt, die dort wohnen, häufiger Allergien haben als Kinder, die auf dem Land wohnen. Das ist so. Aber ob regelmäßige Kontakte schon ausreichen würden, wäre eine spannende Frage, die ich nicht beantworten kann.
Ich weiß ja aber zum Beispiel, es gibt ja auch Kinder, die schon, wenn sie ganz, ganz klein sind, ganz krasse Allergien haben. Da gilt es natürlich dann ausdrücklich nicht. Also es gibt ja Kinder, die schon kurz nach der Geburt Allergien entwickeln.
Ja, und ich hatte ja am Anfang auch gesagt, dass viel Pollen pro Tag Kinder häufiger anfälliger macht. Das also in dem Fall ist sozusagen die Konfrontation mit einzelnen Allergenen ein Risiko. Und die Konfrontation, die ebenso frühe Konfrontation mit einer Mischung aus möglicherweise Allergenen auf dem Bauernhof oder so, die scheint eher eine Schutzwirkung zu haben. Mhm. Ganz verstanden ist es letztlich nicht.
Aber es wäre natürlich für uns ein super Geschäftsmodell. Wir bauen so eine Isolationszelte für Kinder, die man im Kinderzimmer aufbaut, die also auch mit einer Luftschleuse ausgestattet sind und dazu eine Ableitung. Und dann bieten wir auch an, so Säcke oder von mir aus auch Plastikkästchen voller perfekter Pollenmischung, die man dann anschließt, wenn das Kind schläft. Und dann kriegen die genau in den richtigen Dosen so alle Allergene vom Land, aber zaghaft sozusagen leicht. Und das muss man nur machen, bis das Kind volljährig ist. Und dann ist das Immunsystem besser. Nur wir könnten uns dämlich verdienen. Dumm und dämlich, Magnus.
Und bis wir die Technik verfeinert haben, liefern wir schlicht und einfach Strohballen. Ja, ah ja, Strohballen. Ja, das ist kein Problem. Ich habe sowieso einige bei uns zu Hause liegen, die ich für meine Hühner brauche. Und dann brauchst du einfach ein Kinderzimmer, das mit Stroh ausgelegt ist.
Finde ich gut. Dann imprägnieren wir den Strohballen mit so ein bisschen Mäusefell, mit ein bisschen Hühner- und Gänsefedern und so weiter. Und vielleicht auch ein paar Pflanzen. Und dann lassen wir die Kinder einfach damit spielen und hoffen, dass es ihnen dann besser geht. Auf jeden Fall werden sie viel Spaß damit haben. Ganz im Gegensatz zu Papa oder Mama, die das dann sauber machen müssen.
Und es ist schwierig, sowas sauber zu machen, denn ich habe ein paar Strohballen im Auto im Kofferraum transportiert. Das brauchst du Zeit, um die wieder rauszukriegen.
Ach, hast du schon mit dem Geschäft angefangen, ohne mich?
Mit den Hühnern, ja. Ach so, ja, okay. Die fühlen sich damit sehr wohl. Nein, aber der grundsätzliche Gedanke, dass Allergien ein zunehmend großes Problem sind, der grundsätzliche Gedanke, dass Allergien unvermeidlich ein zunehmendes Problem sind durch Klimawandel, Trockenheit, mehr Pollenflug, veränderter Pollen, ist das eine. Aber die Tatsache, dass wir wahrscheinlich dagegen etwas tun können, indem wir tatsächlich uns nicht allzu steril aufwachsen lassen, also die Kinder nicht allzu steril aufwachsen lassen, also wirklich nicht mit dem Sarotan-Fläschchen immer hinterherlaufen und eine Krise kriegen, wenn die Kinder irgendetwas anfassen, naja, oder auch in den Mund nehmen, was nicht ganz klinisch sauber ist, das sollte einen, finde ich, trotzdem ein bisschen nachdenklich machen. Wir haben ein Allergieproblem und wir haben es zum Teil selbst verschuldet. Und insofern ist der Urlaub auf dem Bauernhof vielleicht, obwohl ich jetzt auch erst darauf kam durch unser Gespräch, ist der Urlaub auf dem Bauernhof gelegentlich zumindest vielleicht gar keine schlechte Idee. Bei uns haben wir früher immer einmal pro Jahr ein Wochenende Kinderfeste gemacht. Das heißt, auf dem Bauernhof eines befreundeten Bauern kamen wir dann da alle hin und haben dann im Stroh gespielt und so weiter und so fort. Ob das alleine schon eine Verbesserung gemacht hat, wage ich zu bezweifeln. Aber die grundsätzliche Idee ist wahrscheinlich nicht schlecht.
Wie heißt es schon in dem alten Kinderlied? Old MacDonald hat eine Farm, E-I-E-I-O, und darum keine Allergien. E-I-E-I-O. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.